Episode 10. Lass mit von Schallplattenunterhaltern und anderen Katastrophen.
Eine Katastrophe war ja schon der Begriff Schallplattenunterhalter.
Die Praktiker verwendeten SPU.
Du musst hier 60-40 spielen.
Die AVA ist kein Kontrollorgan und will Angst verbreiten.
Und war der Abend wirklich klasse, so geht man voller Stolz zur Kasse, wo man den Honorarsack hält, dass ja auch nichts daneben fällt.
Lass mit Bier. Der Disco, Trends und Radio-Podcast.
Wir schauen zurück in eine Zeit, als die Diskotheken die DDR eroberten und das mit Zeitzeugen und Tondokumenten, die Jahrzehnte in privaten Archiven schlummerten.
Eine Katastrophe war ja schon der Begriff Schallplattenunterhalter. Ein Begriff, der das Wort Disc-Jockey ersetzen sollte. Wissen Sie eigentlich, Herr Lasch, wie es zu dem Wortungetüm Schallplattenunterhalter gekommen ist?
Bei meiner Quellenrecherche stieß ich auf Stadtwiki Dresden. Und da ist zu lesen:
Dieser Begriff wurde am 1. Mai 1958 erstmals in Dresden bei einem Tanz in den Mai im Tanzraum mit Bar im Club der Intelligenz Lingner Schloss verwendet, bei der Musik von Plattenspielern gespielt wurde.
Was? 1958? Das überrascht mich aber.
Da geht es Ihnen genauso wie mir, Herr Bier. In besagtem Artikel heißt es weiter, dass diese Diskothek in Dresden nicht nur die erste in der DDR, sondern auch in ganz Deutschland gewesen sein soll.
Eine gewagte Behauptung. Denn später wird es sich doch nie auf dieses Ereignis bezogen. Ich wüsste es jedenfalls nicht. Ist aber auch egal. Der Begriff Schallplattenunterhalter, der hat es jedenfalls geschafft, immer wieder als typischer DDR-Begriff hervorgekramt zu werden.
Die Praktiker verwendeten ohnehin die griffigere Abkürzung SPU oder retteten sich mit Disco-Moderator, Disco-Sprecher oder Diskotheker.
Und noch was fällt auf. Disco wurde zu DDR-Zeiten mit einem K geschrieben und nicht wie international üblich mit einem C. Das war alles im Sinne der Abgrenzung zum Westen.
Da haben Sie ein großes Wort in den Mund genommen, Herr Bier. Abgrenzung war ja, wenn man so will, am Beginn der Disco-Entwicklung ab den 70er Jahren in der DDR die Achillesferse. Das westliche Vorbild einfach zu übernehmen, das widersprach der kulturpolitischen Linie jener Zeit. Disco sollte mehr und vor allem anders sein, als nur Musik aus der Konserve abspielen und das Publikum tanzen lassen.
Also hieß es nicht nur Disco mit K schreiben oder vom Schallplattenunterhalter zu reden, man sprach auch von gestalteten Diskotheken.
Wie das in der Praxis aussah, erfahren wir nun von Michael Gürtler. Er kommt aus dem Erzgebirge aus Jöhstadt, das liegt in der Nähe von Annaberg-Buchholz. Michael startete vor 50 Jahren als Schallplattenunterhalter und ist heute noch als DJ im Geschäft. Ein Zeitzeuge.
Das war 1974 in der Schule. Da wurde gefragt, du hast doch einen Sternrekorder zu Hause, hast du schon schöne Kassetten und kannst du mal ein paar Lieder mitbringen? Wir würden sowas wie einen Tanz im Klassenzimmer machen. Und so wurde dann die erste Mucke gemacht. Ich hatte einen Sternrekorder. Ich habe also eine Kassette reingeschoben, auf Play gedrückt. Und dann aufgepasst, was passiert. Die Mädels sind mal ein bisschen rumgesprungen. Die Jungs damals mit 14, 15, ja kaum angeregt. Dann hat es meistens nicht gar so interessiert. Und dann hast du gesehen, oh, jetzt kommt ein Lied, was irgendwo aufgenommen wurde. Passte nicht. Dann hast du eben auf Stopp gedrückt, wenn die Tanzfläche leer war. Dann hast du eine Kassette gewechselt und dann hast du die nächste reingeschoben. So einfach ging das bei mir los. Wir sind von 14 bis 16 Uhr in der Schule rumgesprungen. Ich habe dann 2 Jahre später in der Jugendherberge, bin ich gefragt worden vor den Herbergsvater, du, wir haben von Schifffahrtselektronik Rostock, glaube ich, hieß die Firma, VEB natürlich, eine Anlage hingestellt, wir haben aber keinen, der die bedienen kann. Ich bin mit dessen Tochter in die Schule gegangen und die hat gesagt, ja, der Michael macht ab und zu bei uns in der Schule ein bisschen Unterhaltung, vielleicht kann der das machen. Ja, und dann hat er mich da geholt und hat gesagt, pass auf, 31.12., 19 Uhr geht's für dich los. Und das war dann eben 1976 dann meine erste große öffentliche Veranstaltung. Hatte damals ein B100 als Aufnahmegerät und Abspielgerät. Und es wurde mir dann nochmal ein B56 zur Verfügung gestellt.
Das B100, das kam von Tesla aus der ehemaligen GSSR.
Tesla hat nichts mit den E-Autos von heute zu tun. Der Name bezieht sich auf den genialen Erfinder und Forscher Nikola Tesla. Von ihm stammt unter anderem das heute als Zweiphasenwechselstrom bezeichnete System.
Das B56, ebenfalls von Tesla, hat damals um die 900 Ostmark gekostet, arbeitete mit zwei Spuren Stereo und einer Bandgeschwindigkeit von 9,53 Zentimetern pro Sekunde.
Ja, ich habe mich erst mal qualifizieren lassen. Also es gab da verschiedene Bereiche. Das eine war mal die Technik, was es so gab damals, ne? Welche Verstärker, welche Lautsprecher, welche Mikrofone. Dann hatten wir Spracherziehung. Sehr, sehr wichtig. Dann haben wir auch Körpersprache erlernt, das Bewegen auf der Bühne, das Laufen, das Hinstellen, wenn du ein Zusatzprogramm du hast, wo stellst du dich hin? Stellst du dich im Mittelpunkt oder stellst du dich an die Box, lehnst du dich da drauf oder nicht und, und. Dann haben wir noch Musikdramaturgie kennengelernt. Dann haben wir die Wirkung von Ton und Licht bei einem etwas langsamen Liedchen, dass man da eben eine warme Farbe anbietet, ein schönes warmes Orange oder Rot, wenn man die hatte.
Rotlichtbestrahlung mit ganz normalen Glühbirnen, die einfach mit farbigem Tauchlack überzogen worden sind.
Dann gab es natürlich auch noch die schöne Sache, dass auch ein bisschen Politik dabei war. Wenn ich sage ein bisschen, das ist ja ein bisschen scherzhaft gemeint, es war eine Menge dabei, wie man dann eben auf die Jugendlichen einwirken kann. War manchmal interessant, manchmal weniger interessant. Und du hast dann eben auch gelernt, wie moderierst du eine Spielrunde, wie moderierst du deine Unterhaltung, weil es war ja der Begriff Schallplattenunterhalter. Und du solltest ja ein Unterhaltungsprogramm auch bringen. Also bei deiner möglichen Einstufung, die in Leistungsklassen geteilt wurde, Einstufung A, B, C, S oder dann eben Profi. Profi war aber die höchste Stufe. Ganz, ganz selten hast du die von der Stufe A relativ schnell zum Profi geschafft. Das ging zu DDR-Zeiten nicht.
Erinnerungen von Michael Gürtler, der in diesem Jahr seit 50 Jahren als DJ unterwegs ist.
Gratulation für 50 Jahre Klimperkiste, einem Urgestein der sächsischen Disco-Szene. Um sich einen Eindruck einer Schallplattenunterhalter-Weiterbildungsveranstaltung zu verschaffen, hören wir mal rein in eine Reportage aus den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts aus Alt-Rettewitz mit Dr. Hart, einem Sprech- und Kommunikationswissenschaftler, der die SPU weiterbildete.
Wir haben uns einzelnen Erscheinungsformen des gesprochenen Wortes zugewendet, zum Beispiel dem Entree, und haben hier fast experimentierend schon die verschiedenen Möglichkeiten erkannt, dass nämlich je nach dem Ziel der Veranstaltung ein anderes Entree unbedingt nötig ist. Wir haben Spielrunden durchgeführt. Ich habe den Begriff der funktionellen Spielrunde eingeführt. Es geht darum, dass die Spielrunde einem gesellschaftlich nützlichen Ziel dient, so wie im Kindergarten das Spiel einen durchaus ernsthaften Charakter hat. Das soll nicht die Freude an diesen Runden mindern, sondern lediglich es soll gekoppelt werden, der Spielcharakter mit einem gesellschaftlichen Anliegen. Mir schwebt besonders vor, die allgemeine Kreativität zu fördern. Und weshalb nicht auch, nicht ausschließlich, sondern nicht auch in den Diskotheken, durch schöpferisch stimulierende Spielrunden, wir haben sie kreative Spielrunden genannt, ein solches Ziel verfolgen.
Tja, damals ging es eben um mehr als nur ums Musik am Spielen oder mal eine Ansage zu machen.
In der Praxis fanden die gestalteten Diskotheken hauptsächlich bei Prüfungsveranstaltungen oder bei Wettbewerben statt, wie bei der 7. Leistungsschau der Unterhaltungskunst der DDR in Magdeburg vom 11. bis 19. Juni 1983. Im Liedercafé vom damaligen Haus der DSF erlebte ich am 18.06.83 eine gestaltete Diskothek unter dem Motto Theaterdisco. Und so begann der Schallplattenunterhalter. Ein Auszug aus meiner damaligen Radiokritik.
Er schickte kurz vor 21 Uhr seinen Techniker auf die Bühne, ließ ihn nochmal alle Lämpchen durchchecken und Musik abspielen. Nationale Produktion versteht sich, 60er, um schon mal etwas vorzubauen. Gespannte Aufmerksamkeit, doch außer der Musik und dem dezenten Agieren des Technikers in schlichter Hose und hellem Oberhemd passierte nichts. Trotzdem hielt sich die Spannung, stand auch noch ein Mikrofon auf der Bühne. Nach 3 Minuten blickte man sich um, doch diejenigen, die man ansah, blickten genauso fragend zurück. Irgendwie vergingen dann doch 20 Minuten und dann kam ein Typ. Es musste der Disco-Moderator sein, in den Saal. Er stolperte. Er begrüßte einige Gäste mit Handschlag und trat ans Bühnenmikrofon. Seine Bekleidung, großkariertes Jackett, Hut, Koffer, erinnerten noch einmal an das Thema des Abends. Aha, Theater. Mit einer hochintellektuellen, einstudierten Begrüßung fand sozusagen die offizielle Eröffnung statt. Leider war das Mikrofon etwas tiefenlastig eingestellt, sodass hauptsächlich die Namen Ringelnatz, Kästner, Tucholsky und Gedicht im Ohr haften blieben. Anschließend intonierte Neumis Rockzirkus vom Band ein Stück vom Clown. Umzug des Moderators und Rezitation eines Gedichtes über Fußball von Ringelnatz. Damit war es kurz vor 21.30 Uhr, It's Raining Again ertönte, und das schwerfällige Magdeburger Publikum kapierte nicht, dass es jetzt tanzen könne. Es brauchte erst noch Icehouse und Phil Collins, bis bei Nena dann endlich die ersten Paare, wohlbemerkt unaufgefordert, zu tanzen begannen. Gegen 21.56 Uhr kam dann der Moderator mit einem ganzen Bündel an Gedichten zurück. Und das lief so ab. Tucholsky, Musikbände Neumis Rockzirkus Clowns. Kostümwechsel, gereimtes Rezept gegen Grippe, Musikbände Neumis Rockzirkus Clowns. Kostümwechsel, Gedicht, Musikbände Neumis Rockzirkus. Kostümwechsel, Gedicht, Musikbände Neumis Rockzirkus. Inzwischen ging es gen 22.30 Uhr. Beim Bezahlen meiner Cola hörte ich noch ganz überrascht die TV-Show der Pudis. Den Rest der Theaterdisco habe ich mir geschenkt, denn wenn ich Gedichte hören will, suche ich mir lieber eine Veranstaltung aus, wo Schauspieler rezitieren. Und wenn ich tanzen will, kann ich auf dilettantisch vorgetragene Gedichte verzichten. Bewunderung für das Publikum, das dieses Theater ertragen hat. Das Einzige, was ich bei dieser Diskothek mit Theater in Verbindung bringen konnte, war der berühmte Schuss. Allerdings nicht der von Tell auf den Apfel, sondern der in den Ofen.
Da haben Sie dem armen Schallplattenunterhalter aber ordentlich was mitgegeben, Herr Lasch. Etwas deuten Sie in Ihren Anmerkungen an. Ich darf zitieren, nationale Musik versteht sich 60er, um etwas vorzubeugen.
Das Vorbeugen umschrieb einen Trick, den viele Diskotheker anwendeten. Kurz zur Erklärung. In den Diskotheken musste die gesetzliche Vorgabe, 60% der Musik aus der DDR bzw. den sozialistischen Bruderländern stammen. Die restlichen 40 durften aus dem Westen kommen.
Eine Katastrophe. Denn tanzbare Musik aus dem Osten, die gab's kaum. Und die Hits aus dem Westen, die wollten die Leute ja hören, die existierten nur aus Mitschnitten von Radiosendungen. Übrigens, Mitschnitte aus dem Radio, darüber sollten wir uns mal in einem anderen Podcast unterhalten.
Machen wir, Herr Bier, ein guter Vorschlag. Nochmal zurück zum Musiktrick. Der gewiefte Schallplattenunterhalter spielte vor Beginn der Veranstaltung Musik aus dem Osten. Dann in den Pausen und am Schluss des Abends, um genügend 40 Musikprozente für den Tanz zu haben.
Michael Gürtler mit seinen Erinnerungen zur berüchtigten 60-40-Regel.
Ja, dann sagte einer zu mir, du musst hier 60-40 spielen. Was ist das? Ja, das konnte er mir auch nicht erklären. Und dann hat man gesagt, du meldest dich jetzt auf dem Rat des Kreises, Abteilung Kultur, und mach mal eine Erstausbildung als Schallplattenunterhalt, SBU. Dann wurde dir auch gesagt, eine ganz gute Adresse, wo du aufnehmen kannst, die Podiendiskothek bei Stefan Lasch. Ja, ganz großes Vorbild, hat man immer gerne angehört und natürlich dann aufgenommen, mitgeschnitten, wie das so war. Und hat sich dann gemerkt, was du aufgespielt hast. Dann hast du deine Titellisten gemacht, hast zur AWA geschickt, AWA-Listen, und dass das alles so lizenziert war.
Dazu der damalige Chef der AWA, der Anstalt zur Wahrung der Aufführungsrechte, Klaus Eisenbart. vom 17. Juli 1975.
Wir haben dem Bedürfnis unserer Jugend nach jugendgemäßer Unterhaltung und Tanzmusik Rechnung getragen, so wie es in der Disco-Ordnung in der Präambel vermerkt ist und unser Jugendgesetz fordert, dass wir die Möglichkeit der Pauschallizenzen ein halbes Jahr voraus geschaffen haben, den Plattenunterhaltern, glaube ich, einen Weg gewiesen. Wir müssen feststellen, bei gewissen Kontrollen, die wir natürlich nach wie vor durchführen, wobei ich ein bisschen die Angst nehmen möchte, die aber ist kein Kontrollorgan und will Angst verbreiten, sondern sie guckt ab und zu nach dem Rechten. Und Sorgen brauchen eigentlich nur die zu haben, die glauben, sie brauchen Lizenzierung nicht zu beantragen, werden nicht erwischt.
Naja, von wegen, die AWA war kein Kontrollorgan und wollte nur mal ebenso nach dem Rechten sehen. Da habe ich aber eine etwas andere Erfahrung gemacht, Herr Lasch. Mich hatte nämlich eine AWA-Kontrolle in den 80ern mal 1000 DDR-Mark gekostet. Und das kam so. Mein Kollege Diskotechniker und ich, wir waren beide ziemlich musikverrückt und wir hatten uns irgendwann angewöhnt, beide getrennt voneinander unsere Lieblingssets im Radio aufzunehmen. Also er seine, ich meine. Ja, und so hatten wir auch ganz schnell das zusammen, was an aktuellen Songs so beim Berliner Rundfunk, aber natürlich auch im Westradio so gelaufen ist. Ganz beliebt waren da ja die Hitparaden bei Rias 2 und Bayern 3. Bei denen wurde auch ganz oft draufgequatscht vom Moderator oder eben vom Verkehrsfunk. So, Sie wissen schon, was ich meine. Da hieß es dann eben, den Song nochmal aufnehmen. Und die coolen Songs, die hatten wir also auf unseren Spulentonbändern alle mindestens zweimal verewigt. Und wir fanden das auch sehr okay. Wir hatten ja eine Lizenz zum Mitschneiden der Songs in ihrer Sendung Podium Diskothek beim Berliner Rundfunk, Herr Lasch. Und man konnte ja zum Glück nicht hören, ob die Musik da wirklich auch aufgenommen war, sondern vielleicht im Westradio. Was wir damals aber nicht auf dem Schirm hatten, entscheidend bei der Mitschneidelizenz war die Spieldauer der mitgeschnittenen Songs. Und da lagen wir mit unserer Doppeltaufnehmerei natürlich weit über dem, was gebucht war. Der lapidare Kommentar des damaligen AWA-Kontrolleurs Freddy, der war dann auch, wenn du einen Song zweimal hast, dann mussten auch zweimal bezahlen. Tja, wieder was gelernt. Hatten Sie eigentlich Schiss vor Kontrollen, Herr Lasch?
Nö, denn als Vorturner der Disco-Szene...
Naja, Sie waren ja der Vorsitzende der Zentralen Arbeitsgemeinschaft Diskotheken der DDR, Mitglied in Einstufungskommissionen, Profi-Diskotheker und machten auch noch die DT64-Podium-Diskothek quasi selber.
Schon aus diesen Gründen saßen in meinen Veranstaltungen immer freundliche Menschen, die fleißig eine Strichliste führten und genau die 60 zu 40 Musikanteile am Abend festhielten. Das wäre schon was gewesen, wenn der, der im Radio große Töne spuckt, andere Schallplattenunterhalter abwatscht und einstuft, dann in der Praxis das Gegenteil vorführt. Meine Disco-Karriere hätte ein jähes Ende erfahren, hat es aber nicht. Erinnern Sie sich an diesen Tanz, Herr Bier?
Na klar, 1976, Bump, ich hab's nie probiert zu tanzen.
Da erging es Ihnen genauso wie mir.
Der Bump ist eine Form des Volkstanzes, die in den 1970er Jahren in den USA entstand. Zwei Partner, meist ein Mann und eine Frau, stoßen im Takt des Liedes mit ihren Hüften gegeneinander. Manchmal kann der Tanz auch anzüglicher sein, indem die Tänzerin ihre Hüfte gegen den Schritt des Tänzers stößt.
Und DDR-spezifisch umgesetzt, erklärte der Tanzlehrer Karl Klöckner Bump damals so.
Ja, das war nicht direkt Bump, das war lediglich eine Bump-Bewegung, die wir in eine Beat-Tanzform reingebaut haben, bei der man sozusagen nach Beat-Musik paarweise tanzen kann. Ja, insofern ist das schön, wenn das alles, wie man so sagt, in Formation geht oder wie es die Jugendlichen nennen, eben in Partygruppen, weil da praktisch die Unsicheren, die sich noch nicht mit den Füßen und so weiter zurechtfinden, weil die sozusagen beim Vordermann oder Nebenmann abgucken können, wie es lang geht und weil sie dadurch besser zurechtkommen, als wenn jeder nur für sich alleine angewiesen ist.
Herr Lasch, lassen Sie uns eine Partygruppe gründen und wir holen das mit dem kollektiven Bump-Tanzen einfach mal nach und knallen mit unseren breiten Hintern aneinander oder in den Schritt. Fassen wir unseren Exkurs von Schallplattenunterhaltern und anderen Katastrophen mal zusammen.
Nicht wir, Herr Bier, sondern Wolf Dietrich Frug ehemals Redakteur bei Amiga und Texter. Er tritt heute noch mit Thomas Schmidt von MTS auf. Wolf-Dietrich Fruck schrieb vor etwa 45 Jahren ein Gedicht, wie geschaffen für unseren heutigen Podcast. Die Diskotheker-Haltung. Die historische Aufnahme wird gesprochen von Michael Braumann.
Ob bei den Jungen oder Alten, die Diskothek soll unterhalten. Der DJ, ob nun Karl, ob Walter, ist ja ein Plattenunterhalter, wobei er stets die Platte hält, dass sie ihm nicht herunterfällt. Auch trägt die Diskothekgestaltung bei zu der eigenen Unterhaltung und für manchen wird sie bald zu seinem einzigen Unterhalt. Scheidet sich der Jockey mit der Zeit vom angetrauten Eheweib, so sorgt die Diskothek nicht minder zur Unterhaltszahlung für die Kinder. Doch dieses nur so nebenbei, denn meistens ist der Jockey frei und spielt Musik Band rauf, Band runter und hält bestimmte Titel unter dem Disco-Pult, das er so liebt, damit die Ava sie nicht sieht, denn ihre Rechnung kommt sonst bald und schmälert seinen Unterhalt. Auf diesen aber muss er wachen, denn er unterhält ja viele Sachen. Die Technik, die ihm teuer ist, die Freundin, die stets neuer ist, das Auto, das die Masse trägt, die Steuer, die an der Kasse sägt. Und letztlich auch das Publikum, das soll sich unterhalten. Drum muss der DJ mit Obacht walten, dass sie sich alle unterhalten. Jedoch, so muss man ehrlich sagen, ist es meist schwer nur zu ertragen, denn brüllt die Box in letzten Nöten, dann geht die Unterhaltung flöten und ratlos schauen sich dann an die Disco-Frau, der Disco-Mann. Es ist des Jockeys höchster Lohn, unterhält er mit dem Mikrofon und macht mit seiner Wortgestaltung sich selbst die schönste Unterhaltung. Das Publikum langweilt sich mächtig, doch er unterhält sich prächtig. Der Clou. Das weiß ein jedermann, ist der Disc-Jockey, der singen kann, zumindest fest das von sich glaubt und anderen die Nerven raubt, weil er stets alle Titel singt, was unheimliche Stimmung bringt. Des wahren Disc-Jockeys Entfaltung ist aber seine eigene Haltung. Nicht die, die man auf Bühnen sieht, wenn er zu viele Cognacs liebt, sondern die Haltung zu den Sachen, die Disco erst zur Disco machen, zu Wort, Musik, Programmgestaltung, zur echten Massenunterhaltung. Dort zeigt sich, wer so unterhält, dass das Niveau nicht runterfällt. Und war der Abend wirklich klasse, so geht man voller Stolz zur Kasse, wo man den Honorarsack hält, dass ja auch nichts daneben fällt. Doch kommen wir hier zu dem Schluss, dass jedes Thema haben muss. Es sei darum ein Wort gebracht, das O.F. Weidling ausgedacht. Das Wichtigste zur eigenen Entfaltung ist in der Unterhaltung Haltung.
Lasch mit Bier. Der Disco-Trends- und Radio-Podcast.